Was bedeutet das Ruhrgebiet für dich?
Heimat.
Was ist denn hier in Bottrop los, immer? Salon 5.
Hallo und herzlich willkommen. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Glück auf in die Runde, wie man so schön im Ruhrgebiet sagt. Hier ist Robins, eure Jugendreporterin und aus Bottrop gerade, obwohl ich eigentlich aus Bochum bin. Aber egal. Ich bin heute hier mit Jörg Werner, ehemaliger Bergmann. Willst du dich einmal selber vorstellen? Und am besten mit einem deiner Lieblings-Ruhrpott-Deutsch-Wörtern.
Boah, ich glaub's. Ja, ein herzliches Glück auf. Mein Name ist Jörg Werner. Ich bin 62 Jahre alt. Ich bin in Gelsenkirchen geboren. Ich bin also ein Ruhrgebietsjunge. Wir sind 1967 nach Bottrop gezogen und ich habe hier also die Schule besucht und bin 1977 auf dem Bergwerk Prosper Haniel eine Lehre angefangen zum Bergmechaniker. Ich habe eine Zeit im Bergbau als Bergmann, also als Bergmechaniker gearbeitet. Hab dann gemerkt, dass die Arbeit Schwielen an den Händen macht und hab mich nochmal auf die Schulbank begeben. Hab von 83 bis 1985 eine Ausbildung zum Techniker gemacht und ich habe von 1985 bis 2010 Untertage im Abbau auf dem Bergwerk Prosper Haniel gearbeitet.
Okay, du hast gerade gesagt, dass du in Gelsenkirchen geboren wurdest. Ja. Kannst du dich noch an deine Zeit in Gelsenkirchen erinnern?
Ganz schwach nur, weil wir sind umgezogen 1967 nach Bottrop. Da war ich ja knapp 6 Jahre alt. Und wir haben, oder mein Vater, der hat auf dem chemischen Werk Hülz gearbeitet, bei der Feberchemie. Und weil meine Eltern in Gelsenkirchen keine Wohnung mit Kinderzimmer bekommen konnten und in Bottrop Neubauten gemacht worden sind für Bergleute, hat mein Vater wieder auf dem Bergwerk angefangen zu arbeiten und deswegen sind wir nach Bottrop zurückgezogen.
Und gefällt es dir in Bottrop oder gefiel es dir in Bottrop?
Ja, also ich bin ja dann hier groß geworden. Ich habe hier meine Jugend verbracht, meine Freunde gehabt und Bottrop gefällt mir sehr gut, weil es ja direkt an der Grenze zum Münsterland liegt. Und ist ja eigentlich keine so ganz typische Ruhrgebietsstadt wie Gelsenkirchen oder Bochum mit der ehemaligen Schwerindustrie. Bottrop ist ja sehr grün eigentlich und also mir gefällt Bottrop sehr gut. Ich lebe hier sehr gerne.
Was verbindest du mit dem Bergbau?
Mit dem Bergbau? Harte, schwere körperliche Arbeit, ein guter Zusammenhalt. Das sind erstmal, glaube ich, so die wesentlichsten Punkte. Da gibt's ja dann noch so ganz viele, was jetzt so rein interpretiert wird nach dem Ende des Bergbaus. Aber ehrliche Arbeit und wenn man gut ist, kann man auch weiterkommen.
Wie kann man sich dein Arbeitsalltag unter Tage vorstellen, so dein damaliger Arbeitsalltag?
Ja, ich kenne ja den Beruf aus zwei Perspektiven. Einmal als Bergmann selber, der vor Ort noch gearbeitet hat und dann quasi als Aufsicht, der ja einen ganz anderen Berufsalltag hat als der Bergmann selber. Also der normale Bergmann, der ist in der Regel, der kommt zu seiner Schicht, also zu seiner Arbeit, kleidet sich erstmal um. Du hast ja bestimmte Kleidungsvorschriften, die unter Tage erfüllt werden. Das heißt, du legst erstmal deine Weißwäsche ab, also du kleidest dich erstmal um, ziehst dich in der Schwarzgaue dann für den Arbeitsalltag unter Tage an, hast diese Seilfahrt, dass du nach unter Tage kommst und hast dann einen relativ langen Fußweg teilweise. Wir haben also Fußwege gehabt zwischen 30 Minuten und anderthalb Stunde, wo wir unterwegs waren, bis erst an unserem Arbeitsplatz waren. Und dann beginnt ja deine Arbeit, deine eigentliche Arbeit erst, ne? Und die ist ja sehr vielfältig. Also im Bergbau sind ja ganz viele verschiedene Ansprüche. Ne? Da gibt es ja Transport, Abbau, Streckenvortrieb und in diesen Bereichen werden unterschiedliche Arbeiten dann durchgeführt. Und dann ist praktisch der Weg wieder zurück zum Schacht und anschließend umkleiden wieder, duschen und das waren dann im Schnelldurchgang jetzt hier, waren das 8 Stunden Arbeit.
Was hat dich eigentlich motiviert, Bergmann zu werden? Also
ja, sagen wir mal so, motiviert hat mich da erstmal gar nichts zu. oder beziehungsweise sagen wir mal vorsichtig, also meine schulischen Leistungen waren jetzt nicht so herausragend zu dem Zeitpunkt. Sagen wir mal so, ich war sehr mit Pubertät beschäftigt und andere Interessen als Schule und da war der Bergbau hat also quasi, das war eine gute Ausbildung, man hat relativ schnell Geld verdient. Das war sehr interessant und das war ein Arbeitsplatz eigentlich mit Perspektive. Als ich 1977 angefangen habe, da war nicht abzusehen, dass 2018 komplett Schluss sein wird. Und das war eine gute Ausbildung und das war eigentlich so die Hauptmotivation bei der ganzen Geschichte.
Hat es dir denn Spaß gemacht?
Und ja.
Und
Du musst dir vorstellen, als ich meine Lehre 1977 angefangen habe, waren wir ungefähr 100 Jungs, also junge Männer zwischen 15 und 18 Jahren, die quasi ihre Ausbildung begonnen haben. Und da sind sehr viele Freundschaften entstanden. Mit einigen Leuten habe ich teilweise bis zum Ende meines Berufslebens zusammengearbeitet. Und das hat schon sehr geprägt. Und vor allen Dingen, man hat ja dann auch Erlebnisse zusammen gehabt, von dem man berichten konnte in der Ausbildung. Also wenn wir uns jetzt noch treffen, dann fühlt sich das teilweise an, als wenn das gestern war.
Also dann gehe ich davon aus, dass du rückblickend auch sehr froh bist, dass du diesen Weg gegangen
ja.
bist.
Und vor allen Dingen aus der Sicht jetzt heute, mit meinen schulischen Leistungen, die ich damals erbracht habe, würde ich heute keinen Start machen können. Also das wäre sehr schwer gewesen oder würde heutzutage sehr schwer sein, so in das Berufsleben reinzukommen. Und ich habe praktisch, während meiner Ausbildung hat das dann irgendwann Klick gemacht. Ich habe meine Frau kennengelernt oder meine jetzige Frau kennengelernt. Und ich hatte dann die Möglichkeit gehabt, noch aufzusteigen und durch Fleiß und gute Leistungen konnte ich dann nochmal, habe ich nochmal eine zweite Chance gekriegt. Ich habe ja dann nochmal meine Schule gemacht, ich habe die 10. Klasse nachgemacht. Und der Bergbau hat eigentlich immer schon dafür gesorgt, dass er seine Fachkräfte selber ausgebildet hat. Und das ist mir auch widerfahren. Und also wie gesagt, aus der Sicht heute würde ich den Weg genauso machen, wieder vielleicht ein, zwei Abkürzungen nehmen. Also ich würde in der Schule ein ganz kleines bisschen intensiver sein, damit man sich den einen oder anderen Weg, der dann durch Abendschule und Arbeit und Schule nach der Arbeit dann noch, man könnte sich das leichter machen.
Positive und negative Aspekte. Gibt es irgendwas, was damals sehr gut war und gab es irgendwas, wo du sagst, was okay, das war eigentlich nicht so Prämien, so zum Beispiel Arbeitsbedingungen oder Situationen, irgendwas?
Ja gut, die Schichtarbeit ist natürlich sehr belastend gewesen, weil es ja ein 24 Stunden rund um die Uhr Betrieb. Also das heißt, man hat 5 Uhr, 11 Uhr, 17 Uhr, 23 Uhr und diese Wechsel, das war schon sehr anspruchsvoll. Ich habe Glück gehabt, ich habe eine Zeit lang nur Frühschicht gemacht. Das heißt aber, mein Arbeitsalltag hat morgens um 4 Uhr begonnen. Also, das heißt also, die Nacht war um 3.10 Uhr zu Ende. Das war schon sehr fordernd und dann natürlich unter Tage. Die Arbeitsbedingungen sind jetzt natürlich nicht so wie in einer Fabrikhalle, ne, wo klimatisiert und sauber und immer dieselben Bedingungen da sind. Es ist ja schon laut, staubig, warm, hohe Luftfeuchtigkeit. Lange Wege, gebückte Haltung, aber ja, das gehört einfach zu dem Beruf dazu. Ne? Genauso wie man beim Bäcker oder der Maurer, die müssen auch körperlich hart arbeiten unter widrigen Bedingungen. Also
sehr viele Bergmänner haben ja am Ende ihrer Arbeitskarriere Krankheiten, die sie dadurch rausnehmen, so also Hörschaden oder halt auch geschädigte Lungen. Und ich kann mich nur sehr vage daran erinnern, dass es sehr viele Bergmänner gab, die sich dann am Ende nicht unterstützt gefühlt haben, also alleingelassen haben mit ihren Krankheiten. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja gut, die Silikose, die du ansprichst, das war ja eine Berufskrankheit aus der, oder im Wesentlichen aus der Vergangenheit, also die ja quasi eher so die Generation meiner Großväter und Väter teilweise noch betroffen hat. Durch Änderungen in der Technik ist diese Silikose Gott sei Dank auf dem Rückzug, also die ist nicht mehr ganz so präsent, wie es war. Heute ist eher so das Problem Rücken, schwer heben und Knie, das sind eher so die Sachen, die heute aktuell sind. Also ich persönlich kann aus meiner persönlichen Erfahrung nur sagen, dass ich gut unterstützt worden bin. Ich habe einen Unfall gehabt und mein Handgelenk ist beeinträchtigt worden durch den Unfall. Also ich habe mich da immer gut unterstützt gefühlt und man konnte den Arbeitsalltag der modernen heutigen Bergleute natürlich nicht mehr mit dem Arbeitsalltag unserer Väter oder Großväter vergleichen. Die körperliche Arbeit war zwar immer noch präsent, aber nicht mehr in der Form oder in dem Umfang. Das Arbeitsbild hat sich doch schon sehr gewandelt. Also
1977. Also du meinst ja auch vorher, so, du hast auch gerade angesprochen, dass diese Ausbildung eher bei deinen Großvätern zustande kam. Wie waren die Arbeitsbedingungen bei dir? Also zumindest, ich war gestern im Bergbaumuseum und dann habe ich mir natürlich die Geschichte des Bergbaus angeschaut und konnte dann sehen, wie dass sich das mit Zeit und Zeit halt, wie es sicherer wurde, wie halt so größere Maschinen immer wieder nach unten gebracht wurden und dadurch halt alles ein bisschen sicherer war. Ich habe gesagt, hat es sich dann wirklich sicher angefühlt? Also ich habe diese riesengroßen Metallmaschinen gesehen, die so zum Beispiel die Wände stützen und dann weiterlaufen, aber da fällt da ja so richtig viel irgendwie hinten so rein. Mhm. Hat man dann nicht irgendwie Angst, dass man doch irgendwie so verschüttet wird?
Also ich habe, wenn ich nach Untertage gegangen bin, dann ist das für mich kein anderes Gefühl gewesen, als wenn ich jetzt in den Keller gegangen bin. Also man hat also nicht ständig den Gedanken, jetzt sind gerade 1200 Meter Gestein über mir. Aber du musst denken, das kommt ja auch, du fängst als junger Mensch an und wächst so langsam in diese Situation rein. Das ist ja jetzt nicht so, dass du quasi von 0 auf 100 sofort in die Grube gehst, sondern du machst eine Ausbildung und du wächst langsam in diesen Prozess, den du unter Tage an diesen Arbeitsprozess, an die Gegebenheiten, an die räumlichen Umstände, an die Temperaturen, wirst du langsam rangeführt und wächst so langsam da rein. Und wenn man jetzt nicht gerade Klaustrophobie hat, also dass man enge Räume nicht mag, dann ist das eher kein Problem.
Man hat ja damals noch Kanarienvögel benutzt, um zu gucken.
Also Kanarienvogel ist eine schöne Geschichte. Kanarienvögel sind benutzt worden im englischen Bergbau. Hier im Ruhrgebiet ist das schon nicht mehr gewesen. Das ist immer eine ganz nette Anekdote. Hier ist das tatsächlich, die Benzinlampe hat hier quasi diese Funktion des Kanarienvogels übernommen, weil die Benzinlampe einmal das Licht gespendet hat für die Bergleute und dann auch ein Messgerät war. Man konnte also sehen, wie hoch der Sauerstoffgehalt ist in der Lampe, weil man die Flamme, die hat sich dann in der Form und in der Farbe verändert. Und man konnte mit der Benzinlampe feststellen, wie hoch der CH4-Gehalt ist. Also CH4 ist ja Sumpfgas, ist bei der Kohlenentstehung quasi eingeschlossen worden und wird beim Abbau der Kohle freigesetzt. Und das kann man mit der Benzinlampe machen. Also der Kanarienvogel ist eher so eine, ja, so was für die Märchenstunde und für, ja, aus der Geschichte raus. Also der Kanarienvogel ist hier im Ruhrgebiet nicht präsent gewesen.
Okay, dann hat sich meine Frage erübrigt. Es wurde gestern gesagt, dass man keine Handys mit runternehmen durfte.
Keine elektronischen Geräte, keine Zigaretten, kein Feuerzeug, alles, was in irgendeiner Form Funken erzeugen konnte, war verboten. Deswegen wurde ja auch die Arbeitskleidung gestellt, weil bestimmte Textilien ja statische Aufladungen und Funken erzeugen würden. Und deswegen war die Arbeitskleidung auch in einer gewissen Weise vorgeschrieben. Also die Arbeitskleidung und die Hilfsmittel und Betriebsmittel, die man so unter Tage hatte, wurden alle vom Arbeitgeber gestellt und selbst ein ganz einfacher, profaner Taschenrechner braucht eine Zulassung vom Landesoberbergamt, damit er unter Tage benutzt werden durfte. Also das war sehr, sehr streng geregelt und auch das war auch gut so.
Dieses Landesoberbergamt. Bergamt, war das auch mit sehr viel Bürokratie verflochten?
Ja, also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass wenn man quasi den Bergbau betreiben will, einfach machen kann, was man so möchte. Da gibt's ganz fest gelegte Regularien, Vorschriften, an die man sich halten muss. Und die bedingen oder die haben ja auch letztendlich dafür gesorgt, dass es in diesem Sicherheitslevel sich bewegt hat, wie es zum Schluss war. Eben weil man eben diese Vorschriften erlassen hat, dass man das streng kontrolliert hat, dass praktisch alle Betriebsbereiche unter Tage so streng geregelt waren, dass man sich daran halten musste.
Was waren die Aufgaben des Landesoberbergamts?
Das Landesoberbergamt hat quasi die Bestimmungen zugelassen, hat die Betriebe überwacht, hat die die Genehmigung erteilt, damit Bergbau betrieben werden durfte. Also für jede Arbeit unter Tage musste ein Betriebsplan erstellt werden. Und nach diesem Betriebsplan musste man dann arbeiten. Und das wurde vom Bergamt bzw. Landesoberbergamt wurde das erlassen dann.
Gibt es also bei uns in Bochum, gibt es im habe ich letztens herausgefunden oder gesagt gelernt, dass es für uns in Bochum sehr viel in unseren Wäldern sehr viele illegale Bergstollen gibt, die jetzt langsam zusammenfallen. Mhm. Also es sind immer solche Schilder, wo draufstehen Schachtnummer, genau. Keine Ahnung was, in 55 Metern. Mhm. Gibt es das hier im Bottrop auch?
Nein. Im Bochum liegt an der Ruhr teilweise und im Ruhrtal ist es so, dass die Steinkohlenflöze an der Tagesoberfläche austreten. Das heißt, die Steinkohle ist sehr nah an der Tagesoberfläche. Und das war ja auch die Wiege des Ruhrgebietes. Also man hat ja erst im Pingenbergbau oder im Stollenbergbau die Kohle hereingewonnen, weil die ja sehr nah an der Tagesoberfläche war. Und wenn vor 150 Jahren da quasi Kohlen gewonnen worden sind und das ist irgendwann aufgegeben worden, dann hat man keine Unterlagen mehr darüber gehabt, ob da jemals Bergbau betrieben worden ist. Die Sachen sind aufgegeben worden und dann kann es passieren, dass so ein Stollen oder Tunnel, der vor 150 Jahren da aktiv war, einstürzt. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann so, die Leute haben quasi Heizmaterial gebraucht, um ihre Wohnung warm zu kriegen oder als Tauschgut, um quasi Lebensmittel zu ertauschen mit der Kohle. Und dann ist quasi illegaler Bergbau betrieben worden. Und da hat natürlich auch niemand drüber Buch geführt. Und die Sachen sind dann irgendwann aufgegeben worden, in Vergessenheit geraten. Und dann kann es jetzt passieren durch intensive Regenfälle, so wie es jetzt in der letzten Zeit war, dass dann Sachen unterspült werden und dann einstürzen. Also wir hier im Bottrop, im Ruhrgebiet, also im nördlichen Ruhrgebiet, ist das Carbon, also die kohlenführende, die erste kohlenführende Schicht so bei 400 Metern. Also da kann man nicht von der Tagesoberfläche dran. Also wir sind relativ safe hier in Bottrop.
Das erste Mal, dass Bottrop einen Vorteil über Bochum hat, würde ich sagen.
Ja, mir würden da noch ein paar andere einfallen. Also.
Als geborene Bochumer Patriotin, weiß ich nicht.
Naja.
Aber Bottrop ist auch ganz süß. Kann ich unterschreiben. Nach Bochum. Würdest du, wenn der Bergbau wieder ins Rollen, ja? was würde ich wieder zurückholen? Also, wenn es wieder von vorne anfangen würde und die sagen würde, wir machen jetzt weiter mit dem Bergbau, warum würdest du wieder zurückgehen?
Weil das ein sehr vielschichtiger Beruf ist. Man hat, oder ich in meiner Position hatte viel mit Menschen zu tun, man hat mit Technik zu tun, man hat mit Planung zu tun und das war ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Und der allergrößte Vorteil ist, man sieht am Ende des Tages, ob man eine Planung, also wenn man sich was überlegt hat und einen Plan gemacht hat und dann sieht man sehr unmittelbar, ob dieser Plan funktioniert und das ist sehr befriedigend. Wenn man nach Hause geht, sieht man, was man geschafft hat und mit Technik zu arbeiten und das war total spannend. Und vor allen Dingen, der Beruf war sehr abwechslungsreich. Also es war nicht eintönig, stupide, das war sehr abwechslungsreich und hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Wenn wir jetzt ein utopisches Gedankenspiel machen würden, und wie würdest du dir vorstellen, wenn Bergbau ist wieder da, in der Zukunft, in der weiten Zukunft, wir sind in einer anderen Welt, wie könnte der Bergbau dann aussehen? Das ist jetzt so, lass deine Fantasie freien Lauf, was meinst du, wie könnte es dann sein? Würden dann vielleicht sogar Androiden den Berg, die Kohle abbauen oder...
Schwer zu sagen. Also man würde, denke ich, nochmal mit Sicherheit deutlich mehr technisieren. Wobei einige Arbeitsschritte sehr schwer zu technisieren sind. Aber ich denke mal, auf der einen Seite ist ja überhaupt die Frage, ob man die Steinkohle direkt nach über Tage holen muss, ob man nicht Möglichkeiten finden könnte, das Ganze unter Tage Gas rauszuziehen aus der Steinkohle. Ist sehr schwierig. Also das ist
Eine Frage vielleicht an euch im Publikum, beziehungsweise an die Zuhörer. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Schreibt es uns gerne. Ich habe gestern gelernt, dass es ja nicht nur Kohleabbau, sondern auch so Salzabbau gab. Mhm. Was hast du gemacht? Hast du dich nur Braunkohle, Schwarzkohle?
Nur Steinkohle. Also ich bin, also hier im Ruhrgebiet ist ganz zentral die Steinkohle gewesen und ich bin zwar, die Bergleute aus dem Salz sind auch Bergleute, aber da sind die Techniken, die eingesetzt werden, sind andere. Im Erzbergbau sind die Techniken auch andere. Man könnte damit, oder beziehungsweise mit dem Wissen, was man hat, könnte man klarkommen, aber die Technik ist eben eine andere. Die Räumlichkeiten sind anders. Wenn du mal ein Salzbergwerk siehst, dann würdest du den Unterschied sofort erkennen und ich bin in der Steinkohle zu Hause.
Wenn es unterschiedliche Techniken gab, waren auch die das Gefühl anders, also unter den Menschen, unter der Arbeit so oder?
Ja, zum Beispiel im Salz weiß ich, dass sehr viele Arbeitsplätze Einzelarbeitsplätze sind. Das heißt, man hat teilweise Pausen eingeführt, damit die Kumpel unter Tage sich treffen können, weil die praktisch die ganze Schicht alleine arbeiten. Die sind auf so einem großen Bagger unterwegs und oder auf dem Bohrwagen unterwegs und es sind sehr viele Arbeitsplätze, die nicht so wie in der Steinkohle Gruppenarbeiten durchführen, sondern wo die Leute einzeln alleine sind. Und es war teilweise so, dass sie sich dann zu den Pausen getroffen haben, damit die Kontakte untereinander hatten, damit also dieses einzelne Alleine-Sein durchbrochen worden ist.
Was war denn so Aufgaben im Salzabbaugebiet? Kannst du dir das ungefähr vorstellen? So, wie kann man es jetzt überhaupt vorstellen?
Ja, also das Salz ist ja von der Lagerstätte her komplett anders aufgebaut als die Steinkohle. Die Steinkohle muss man sich vorstellen wie so eine Schwarzwälder Kirschtorte, die quasi in Schichten abgelagert worden ist. Ne, der Schokostreifen ist unser Kohlestreifen. Und die Sahneschicht ist quasi das Nebengestein. Und wir bauen einfach nur diesen Schokostreifen ab. Und beim Salz muss man sich das so vorstellen, vor einem relativ langen Zeitraum ist quasi ein Meer verdunstet und dieses Salz, was zurückgeblieben ist, diese Salzschicht ist überdeckt worden und in einem Lagerstock eingelagert worden. Und in unsere Steinkohlenflöte hier im Ruhrgebiet so zwischen 80 Zentimeter und 5,60 Meter mächtig waren, dann ist so ein Salzlager deutlich mächtiger. Also die Schichten sind viel dicker und deswegen muss man zur Hereingewinnung dieses Salzlagers ganz andere Technik. Also wird viel mit Bohrwagen gemacht, große Hallen werden aufgefahren und die Vorgehensweise, also die Technik ist eine ganz komplett andere.
Du hast gerade Gruppenarbeiten erwähnt im Bergbau, also Kohlebergbau. Was sind das so für Gruppenarbeiten gewesen?
Das sind die sogenannten Schichten. Also es gab ja die 5-Uhr-Schicht, die 11-Uhr-Schicht, die 17-Uhr-Schicht. Und das waren meistens Teams, die immer zusammengearbeitet haben. Es gab Bergleute, die verschiedene Aufgabenbereiche hatten, zum Beispiel jetzt im Abbau. Es gab die Mannschaft, die am Hauptantrieb gearbeitet hat. Du hast ja gesehen gestern im Bergbaumuseum, so ein Streb, der ist ja quasi eine lange Röhre, wo der Schildausbau drin aufgebaut worden ist. Dann ist ein Arbeitsteam ist dann quasi für den Streb zuständig, die dafür sorgen, dass der Walzen- und Strebenlader oder der Hobel quasi an der Kohlenfront entlangfährt, den Abbaufortschritt erzeugt und die dann dafür sorgen, dass der Schildausbau, also die Abstützeinheiten, dafür sorgen, dass sie vorgezogen werden und dass dieser Ablauf ohne Störungen ablaufen kann. Das ist ein Arbeitsteam. Und dann ist an den Antrieben, also praktisch da, wo der Streb in die Strecken mündet, hast du auch zwei Arbeitsteams, die dann dafür sorgen, dass der Ausbau, also der unterstützende Ausbau von der Strecke geraubt wird, wieder neu gestellt wird, der Streckenbegleitdamm wieder erstellt wird. Und das sind dann diese Teams, die dann dafür sorgen, dass diese Arbeiten in diesen Bereichen dann ablaufen können, ohne dass der Produktionsprozess gestört wird und so wenig wie möglich aus der Gewinnung herausgenommen werden muss.
Arbeitest du noch?
Nein. Ich bin 62, Bergleute, wenn alles regulär geht, dürfen Bergleute mit 60 in den Ruhestand gehen, aber dadurch, dass der Bergbau ja 2018 geschlossen worden ist, gab es Vereinbarungen zwischen Politik, Unternehmen und Gewerkschaft, dass quasi Bergleute mit 49, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllt hatten, also 25 Jahre unter Tage gearbeitet haben, durften Bergleute mit 49 ausscheiden. Die haben ein Jahr strukturelle Kurzarbeit gehabt. Von 50 bis 55 gab es dann diese Rente für Bergleute. Und dann von 55 bis 60 ist man dann in die sogenannte KAL gegangen, in die Knappschaftsausgleichsleistung. Und mit 60 ist man dann in die Rente für Bergleute, also in die Vollrente gegangen.
Wie hast du über deine Zeit unter Tage eine Veränderung gesehen? Also im Sinne von die Arbeit war so, wie heißt es nochmal, das ist Fortschritte, das sind halt neue Techniken.
Ja, ja. Also die Technik hat sich grundlegend, nochmal deutlich weiterentwickelt, vom Maschinenbau her, von der Steuerungstechnik her, von den Dimensionen. Die Arbeitsabläufe sind deutlich besser geplant gewesen. Also je weiter man Richtung 2018 gegangen ist, hat man mehr planerisch nochmal besser gearbeitet und die Technik hat sich nochmal grundlegend geändert. Also die Maschinen sind größer, zuverlässiger geworden, der Maschinenbau hat sich deutlich verändert, die Antriebsleistungen sind deutlich höher geworden und die Fördermengen sind natürlich auch deutlich größer geworden.
Würdest du sagen, dass der Zusammenhalt bei Bergmännern nochmal stärker ist als bei anderen Berufsgruppen?
Ja, weil man muss sich erstmal auf seinen Kollegen verlassen können. Man arbeitet sehr eng zusammen und die Arbeitsgemeinschaft der Bergleute untereinander war, glaube ich, schon sehr groß. Aber ich kann mir vorstellen, dass überall da, wo viel zusammengearbeitet, wo man auf die Mithilfe seiner Kollegen angewiesen ist, im Stahlwerk oder auf der Baustelle wird es, denke ich mal, ähnlich sein. Aber der Zusammenhalt der Bergleute war schon sehr groß und das kann man so unterschreiben.
Hast du das Gefühl, dass der Bergbau das Ruhrgebiet noch sehr prägt?
Ja. Wir haben ja noch ganz viele Städten, die sehr präsent sind. Es war jetzt schon deutlich weniger geworden. Ja, aber es gibt noch einige Bereiche, die viele Siedlungen zum Beispiel, die das Gesicht des Ruhrgebietes prägen. Und ich glaube, so eine gewisse Mentalität, die das Ruhrgebiet ausgezeichnet hat, ist heute immer noch präsent.
Würdest du sagen, dass es aber meinst du, dass es irgendwann verschwinden wird? Also in längerer Zeit?
Ja. Nee, weil das Ruhrgebiet ist geprägt worden durch den Bergbau über eine sehr lange Zeit und man muss ja auch da wegkommen, sonst ist man irgendwann so eine Folklore-Geschichte und ist die Frage, ob das wird ja auch nicht zielführend sein. Man wird sich bestimmt auf die Tugenden des Bergbaus oder auf die Tugenden der Bergleute weiterhin besinnen, aber das wäre dann Folklore, also das wäre nicht zielführend, glaube ich.
Ich habe die Wagen gesehen, die Wegen, die Züge. Muss es also diese kleinen Züge, wo man immer zu seinen Schichtsorten gefahren ist, bist du auch mit denen gefahren? Und wie, wenn ja, dann war das nicht richtig eng und Klaustrophobie?
Die Wagen, die du im Museum gesehen hast, das waren so Wagen, als ich 1980 nach Untertage gekommen bin, da waren diese Wagen noch präsent. Aber zum Schluss gab es schon deutlich größere Wagen und der Transport mit diesen Personenwagen war deutlich bequemer die waren größer und das ist natürlich auch ein bisschen bedingt dadurch, über die Zeit sind die Strecken größer geworden, die Transportdimensionen sind größer geworden und dadurch konnte man dann auch andere Transportmöglichkeiten für die Bergleute realisieren. Die Wagen, die du gesehen hast im Museum, das war so quasi aus meiner Frühzeit war das.
Okay, danke. Ich habe noch eine letzte Frage.
Okay.
Und zwar, was bedeutet das Ruhrgebiet für dich?
Heimat.
Sehr schöne Worte. Also ich könnte die genauso unterschreiben. Ich finde, das Ruhrgebiet ist eine kleine Süßigkeit und es ist auch meine Heimat. Ja. Hey. Und damit bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Jörg, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Ich bedanke mich an euch, dass ihr hier wart, dass ihr zugehört habt. Folgt uns auf Instagram, salon5_, und hört euch sehr gerne noch die anderen Sachen aus unserer Ruhrgebietswoche an. Jörg, möchtest du noch was sagen?
Ja, Glück auf an die Zuhörer.
Ich würde sagen, wir beenden unseren Podcast auch mit den Worten Glück auf.
Glück auf.
Was ist denn hier in Bottrop los, immer? Salon 5